Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und dann begrüße ich 20 Journalistinnen und Journalisten, die auf Einladung der Ackermedia Friedrich-Ebert-Stiftung und der SPD-Bundestagsfraktion bei uns sind. Und zusätzlich noch 24, auf meinem Redezettel steht hier Azubis, aber ich glaube, Sie beginnen eine Ausbildung, Fachhochschule, ist das korrekt? Duales Studium. Des Auswärtigen Amtes, also angehende Diplomatinnen und Diplomaten im Zweifel. Dann auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und wie am Mittwoch üblich, beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Hebestreit.
Ja, da kann ich das heute relativ kurz halten. Der wichtigste Top heute ist das Jahressteuergesetz 2024. Der Finanzminister hat dazu, glaube ich, auch schon eine Pressekonferenz gemacht. Ich trage hier mal die zentralen Punkte vor. Auch in diesem Jahr haben sich verschiedene Bereiche des deutschen Steuerrechts fachlicher Regelungs- oder Neuregelungsbedarf ergeben. Deshalb gibt es das Jahressteuergesetz. Es enthält etwa 130 einzelne Entscheidungen, überwiegend materielle Änderungen, Anpassung an Rechtsprechung sowie die Umsetzung von EU-Richtlinien, also im Kern eher ein technisches Gesetz. Aber es hat auch einige inhaltliche Regelungen, unter anderem die Einführung einer Wohngemeinnützigkeit. Künftig werden Vermieter gemeinnützig und damit steuerlich entlastet, wenn sie dauerhaft vergünstigten Wohnraum zur Verfügung stellen. Eine Regelung, die es bis 1990, glaube ich, gegeben hat und die jetzt wieder eingeführt wird. Eine Regelung, die im Koalitionsvertrag entstammt. Außerdem bleiben Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkassen für gesundheitsbewusstes Verhalten künftig bis zu einer Höhe von 150 Euro steuerfrei. Ebenfalls neu das Mobilitätsbudget, was von Arbeitgebern zusätzlich zum Arbeitslohn zur Verfügung gestellt wird, wird künftig pauschal vom Arbeitgeber mit 25% besteuert. Für die Beschäftigten fallen keine Steuern an. Sie können ein solches Budget privat für Mobilitätsleistungen nutzen. Die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung gilt für einen Betrag von maximal 2.400 Euro pro Jahr. Das ist soweit aus dem Kabinett von heute. Und dann würde ich ganz kurz noch einen Terminhinweis für morgen. Das werden die meisten schon mitgekriegt haben, aber der formhalber, morgen am Donnerstag, 6. Juni, wird der Bundeskanzler zu Beginn der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag um 9 Uhr eine Regierungserklärung zur aktuellen Sicherheitslage abgeben. Daran schließt sich eine rund 90-minütige Aussprache an. Wir freuen, wenn Sie das wahrnehmen.
Dankeschön. Dann gibt es erstmal Fragen zu einem der genannten Themen bzw. Termine. Herr Jessen.
Themen ja, die Gemeinnützigkeitsförderung. Herr Hebestreit, können Sie schon sagen, zu welchem Zeitpunkt die relevant wird, in Kraft treten kann für Bauherren und Bauunternehmen? Und zum Zweiten können Sie etwas sagen über den Umfang der geplanten Finanzierungs- oder Unterstützungsmaßnahmen?
Das Inkrafttreten kann natürlich erst gehen, wenn es auch vom Deutschen Bundestag beschlossen ist. Da ist jetzt ein übliches Verfahren. Das obliegt jetzt dem Deutschen Bundestag. Über die faktischen Fragen, die Sie gestellt haben, kann sicherlich die großartige Kollegin Steffen aus dem zuständigen Bauministerium Antwort geben.
Dann wäre es schön, da eine großartige Antwort zu hören.
Dann Frau Steffen.
Die Erwartungen sind jetzt hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie so allumfassend schon beantworten kann. Also erstmal ist es so, dass die Unternehmen natürlich Steuererleichterungen bekommen und auch Rücklagen bilden können, um diese dann wieder zu investieren, zum Beispiel in Sanierung oder den weiteren Neubau oder eben auch um die Miete zu begrenzen. Rund 60% der Mieterinnen und Mieter in unserem Land können davon profitieren, wenn sie wohngemeinnützig wohnen können. Und die Miete muss unter der marktüblichen Miete sein. Und Sie hatten, glaube ich, noch mal was gefragt. Könnten Sie es noch mal wiederholen?
Ja, meine Frage war zum einen, welche Hoffnungen verbunden sind mit dem Wirksamwerden des Gesetzes. Da hat der Regierungssprecher ja darauf hingewiesen, klar, parlamentarisches Verfahren. Aber ich vermute, Sie haben doch einen Zeithorizont, an dem das für Unternehmen und Mieter praktisch werden kann. Und das Zweite war das finanzielle Volumen, das Sie, sei es durch Steuer Erleichterung oder unter Umständen auch direkte Zuschusszahlungen im Hinterkopf haben oder im Portfolio haben.
Ja. Letzteres muss ich nachtragen, dazu habe ich was, aber ich müsste noch mal ganz kurz reinschauen. Und zuerst kann ich vielleicht ergänzen, dass, also erstmal hat Herr Hebelschreit das vollkommen richtig, wie immer gesagt, dass natürlich das erstmal ein Kabinettbeschluss und im parlamentarischen Verfahren dann erweitert werden kann. Aber ich glaube, heute ist wirklich eigentlich ein krasser Durchbruch gelungen im Sinne von, dass wir neben dem sozialen Wohnungsbau, neben der Neubauförderung, zum Beispiel über das Programm klimafreundlicher Neubau, jetzt auch diese Säule mit der neuen Wohngemeinnützigkeit haben, die eben wirklich dauerhaft, also da wird nichts aus der Bindung fallen, bezahlbaren Wohnraum anbieten wird. Und vielleicht auch nochmal als Ergänzung, weil viele gefragt haben, wer wird das anbieten? Wir haben da circa 100 Unternehmen oder eben Körperschaften. Das ist relativ konservativ erstmal gerechnet. Also es können auch mehr werden. Und das sind aber auch Vereine, Stiftungen und aber auch die Kirchen, die ja auch einiges an Wohnraum bieten.
Herr Eckstein.
Steffen, Sie sprechen jetzt von einem krassen Durchbruch. Ich würde da gerne noch einmal nachfragen. Im Koalitionsvertrag waren ja nicht nur steuerliche Erleichterungen vorgesehen, sondern auch Investitionszulagen. Verstehe ich das richtig, dass es jetzt nur eine dieser beiden Förderungen geben wird? Und vielleicht die Frage direkt dazu, warum?
Genau, die Investitionszulagen konnten jetzt in dem Kompromiss oder in dem Entwurf heute noch nicht abgebildet werden. Das ist richtig. Man wird schauen, ob es im weiteren Verfahren da vielleicht Möglichkeiten gibt. Und können Sie Ihre zweite Frage bitte mal wiederholen? Verzeihung.
Das war die Frage. Also es gibt dann steuerliche Vorteile, sind vorgesehen, aber die Investitionszulagen kommen erstmal nicht.
Genau.
Und eine Nachfrage, halten Sie aber an dem Ziel, das hier im Koalitionsvertrag formuliert ist, fest, dass es auch diese Investitionszulagen geben soll?
Also ich glaube, dass wir da heute diesen Beschluss haben und auch diesen Kompromiss gefunden haben zwischen drei sehr da unterschiedlich tickenden Parteien möglicherweise auch, ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Und wir haben da auf jeden Fall einen Fuß in der Tür, auch im Steuerrecht. Und alles, was da noch kommen wird, kann ich jetzt noch nicht absehen, müssen wir gucken.
Dürfte ich noch eine Nachfrage stellen? Wenn Sie sagen, das ist jetzt ein Kompromiss, es gibt ja den Koalitionsvertrag, es gab ja dazu schon mal einen Kompromiss. Warum schafft man oder hält man den jetzt nicht ein, sondern geht dahinter zurück?
Herr Eckstein, den kann ich relativ einfach beantworten. Der Koalitionsvertrag, der vor etwas über 2,5 Jahren geschlossen worden ist, war natürlich vor den finanziellen oder unter anderen finanziellen Gegebenheiten getroffen worden. Sie wissen, was wir alles an Geld ausgegeben haben, um die Folgen auch hier inländisch, was den russischen Überfall auf die Ukraine und die Auswirkungen auf unsere Energiepreise und anderes angegeben hat. Und insofern steht alles, was wir tun, immer unter einem Finanzierungsvorbehalt. Und jetzt hat sich heute, das hat die Kollegin Steffen ja klar dargelegt, ein wirklicher Durchbruch, jetzt diesen wichtigen Aspekt zu verabschieden. Der wird natürlich jetzt noch im Deutschen Bundestag, auch von den Bundestagsfraktionen miteinander diskutiert werden. Und dass man nicht alles umsetzen konnte, ist offenkundig, das haben Sie gerade gemacht, dargelegt, woran es, was geschafft worden ist und was nicht. Aber das, was geschafft worden ist, ist ein wichtiger Faktor und den gilt es jetzt, oder das stellen wir in den Mittelpunkt, dass sich einzelne Häuser natürlich immer mehr vorstellen könnten. Aber da muss es eben ein Gesamtkunstwerk auch an Haushalt geben und es muss alles zu allem passen. Und insofern freuen wir uns über das, was gelungen ist und hoffen, dass das jetzt auch so zügig im Deutschen Bundestag miteinander geeint werden kann, dass es dann auch bald Gesetzeskraft erlangt.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gibt es weitere Fragen, Herr Jung? Welches ist denn das?
Davor. Ja. Ja, auch nochmal zu diesem angeblich krassen Durchbruch. Da gibt es ja massive Kritik auch von den Stiftungen, die sich ja vereint haben im Bündnis für Gemeinnützigkeit. Die prangern an, dass dieser schlechte Kompromiss aus dem Koalitionsvertrag jetzt nochmal verwässert wurde. Hebestreit, denen geht es ja insbesondere darum, dass der Gesetzgeber und die Bundesregierung federführend das Bundesfinanzministerium neue Zwecke und Klarstellungen zur politische Einmischung regelt und das würde keinen einzigen Euro kosten. Das wäre einfach nur eine rechtliche Klarstellung, damit Sie sicher sein können, dass Sie gemeinnützigen Journalismus fördern können und so weiter und so fort. Das wird immer noch nicht gemacht, kostet keinen Euro. Warum passiert das nicht?
Da müsste ich jetzt in mein Vorwissen aus einer Vorverwendung für ein wichtiges Ministerium der Bundesregierung greifen. Da würde ich jetzt aus der Rolle fallen. Deshalb lasse ich das besser. Das wäre eine Frage, die man an das zuständige Bundesministerium der Finanzen richten müsste.
Genau, Frau Megenda, es gab da seit Herbst 2023 eine Arbeitsgruppe aus Staatssekretären, die genau das erarbeiten sollten und wollten. Was ist daraus geworden?
Also ich kann jetzt noch mal zur Rechtslage und jetzt der neuen Regelung sagen, ist richtig, dass auch nach der geltenden Rechtslage schon die Überlassung von vergünstigtem Wohnraum an bedürftige, steuerbegünstigte Zwecke erfüllen kann. Durch die neue Regelung wird jetzt aber die vergünstigte Überlassung von Wohnraum an hilfsbedürftige Personen deutlich verbessert, bürokratiearmer und attraktiver ausgestaltet.
Ja, danke, danach habe ich nicht gefragt. Ich hatte gefragt, es geht um die Sachen, die nichts kosten, die aber den Stiftungen sehr helfen würden, gerade in Sachen Demokratieförderung. Die sagen, es geht um die Zweckeförderung des Schutzes und Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte und gemeinnütziger Journalismus. Dazu hatte die Regierung im Koalitionsvertrag Reformen versprochen, kostet keinen Euro. Warum machen Sie das nicht?
Da muss ich jetzt ehrlich gesagt Ihnen sonst gegebenenfalls noch was nachreichen.
Bin gespannt.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann eröffne ich die Fragerunde für andere Themen. Da habe ich zumindest schon mal Herrn Steiner.
Ja, ich bleibe auch noch eine Sekunde beim Kabinett. Da wurden ja heute auch die Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung verabschiedet. Und darin taucht unter anderem auf, unter 22.5 Schutz vor Bedrohungen aus dem Cyberraum, ich versuche es kurz vorzulesen. Schnelle Reaktionsteams sind auch durch die Betreiber kritischer Infrastruktur vorzuhalten und staatlicherseits zu unterstützen und die Zusammenarbeit zu üben. Ich würde gerne wissen, worin soll diese staatliche Unterstützung bestehen? Können sich Betreiber kritischer Infrastrukturen jetzt sozusagen an die zuständigen Stellen wenden, um auch finanzielle Unterstützung für das Vorhalten zu bekommen? Was ist damit konkret gemeint?
Ja, gerne. Gerne, genau. Das Bundeskabinett hat heute die neuen Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung beschlossen und die werden auch veröffentlicht. Die gemeinsame Pressemitteilung von uns und dem BMVG ist auch draußen und die Rahmenrichtlinien damit veröffentlicht. Und hybride Bedrohungen wie Cyberangriffe werden damit umfasst. Und das bedeutet natürlich insbesondere die Unterstützung des BSI, die es ja gibt für Betreiber kritischer Infrastrukturen, um Cyberangriffe abzuwehren, sich stärker zu schützen, stärkere Schutzmaßnahmen zu treffen und auch unmittelbar auf etwaige Bedrohungen zu reagieren, Schäden abzumildern. All das macht das BSI ja auch in enger Abstimmung mit Kritisbetreibern und berät diese. Und ich gehe davon aus, dass genau das damit gemeint ist. Ansonsten vielleicht fragen Sie das BSI auch nochmal direkt. Und wenn wir dem noch was hinzufügen können, über das hinaus, was auch in den Rahmenrichtlinien steht, das ist ja ein sehr umfassendes Dokument, dann würde ich das noch später ergänzen.
Dann würde ich da noch eine Frage hinten anschließen in dem Zusammenhang. Da ist ja sehr viel auch die Rede vom Zivilschutz insgesamt. Herr Hebestreit, wie schaut es aus? Welche Maßnahmen plant der Bundeskanzler im Bereich der Zivilschutzstärkung?
Es gibt ja die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, aber es ist doch auch ein Ressortprinzip in dieser Bundesregierung. Das ist sehr sinnvoll. Insofern würde ich dann auch für das zuständige Ministerium verweisen. Und wenn Ihnen das nicht ausreicht oder ich den Kollegen Kall auf dem falschen Fuß erwische, dann liefern wir da gerne was nach, Herr Steiner.
Dazu kann ich gerne was sagen. Die Bundesregierung hat sehr in den Zivilschutz investiert und die sogenannte zivile Verteidigung, die immer das Äquivalent, die Ergänzung zur militärischen Verteidigung ist, beides gehört zusammen. Und dieses Grundprinzip findet sich ja auch in den heutigen Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung. Die heißen deshalb so, weil sie die zivile und die militärische Seite umfassen und jetzt auch deutlich enger verzahnen. Das ist eine der ganz wesentlichen Neuerungen an diesen neuen Rahmenrichtlinien, dass zum Beispiel unsere modernen Warnsysteme, vor allen Dingen Cell-Broadcast, also Warnmeldungen direkt auf dem Handy, plus die klassischen Warnkanäle, Sirenen, die wir wieder ausgebaut haben mit sehr viel Geld des Bundes, das dafür an die Länder und Kommunen ging, plus Radio, plus die klassischen anderen Warnsysteme, all das ist integriert. Das sind natürlich auch Warnsysteme, die im Zweifel auch für hybride Bedrohungen oder im schlimmsten Fall militärische Bedrohungen sehr, sehr wichtig wären und viele andere Bausteine auch. Ich will verweisen auf das gemeinsame Kompetenzzentrum für den Bevölkerungsschutz beim BBK, das wir gemeinsam mit den Ländern eingerichtet haben, auf das gemeinsame Lagezentrum beim BBK, was wir mit den Ländern haben. Und alles, was wir in dem Bereich haben, hat den sogenannten Doppelnutzen. Das heißt, das dient sowohl dem Katastrophenschutz, also für Naturkatastrophen, für in Anführungsstrichen zivile Bedrohungen, als auch dem Zivilschutz bei möglichen militärischen und hybriden Bedrohungen. Da stellt die Bundesregierung jedes Jahr Mittel für hunderte Fahrzeuge etwa zur Verfügung, die den Ländern dann für den Zivil- und Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt werden. Jetzt am Samstag wird die Bundesinnenministerin in Hessen gemeinsam mit dem hessischen Innenminister viele neue Fahrzeuge übergeben und mit Konjunkturpaketen in Höhe von mehreren 100 Millionen Euro während der Corona-Zeit sind THW und BBK ganz massiv gestärkt worden. Das THW, das sehen Sie jetzt im Hochwasser, wenn Sie sich nur die Fernsehbilder anschauen, hat in dieser Zeit ganze neue Fuhrparks erhalten, um das THW deutlich besser auszustatten und hat heute Mittel, trotz der Haushaltslage, die doppelt so hoch sind wie vor 10 Jahren beim THW und hat auch einen Höchststand an Helferinnen und Helfern von, ich glaube, inzwischen etwa 90.000. Das heißt, der Zivilschutz und der Katastrophenschutz baut ganz wesentlich auf dem Ehrenamt auf und das haben wir stark verstärken können. Wir haben die Warnsysteme ausbauen können. Es gab inzwischen 2 Warntage, wo die Warnsysteme auch gut funktioniert haben, über 90% der Bevölkerung erreicht haben, anders als früher. Da erinnern Sie sich dran, wo das schiefgegangen ist. Es gibt inzwischen einen jährlichen Bevölkerungsschutztag dieses Jahr zum 2. Mal im September, um die gesamte Bevölkerung auch für die Bedrohungen, die es gibt, zu sensibilisieren. Das fängt in der Schule an. Darüber gab es ja auch Debatten. Das fördern, das unterstützen wir. Und insofern ist in dem Bereich angesichts der aktuellen Bedrohungen und angesichts der Zeitenwende sehr vieles passiert.
Dazu, Herr Kollege? Nicht. Dann kommen wir zu einem neuen Thema. Herr Steinkohl.
Ich hätte eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium. Und zwar geht es um den Bundesklinikatlas, zu dem es ja nach wie vor anhaltende Kritik gibt. Angeblich sind die Daten veraltet und fehlerhaft und unter anderem die Länder fordern dringend eine Korrektur oder sogar eine Abschaltung dieser Seite. Meine Frage ans Gesundheitsministerium wäre, ist denn geplant, diese Seite abzudaten?
Herr Steinkohl, ein Update findet ja kontinuierlich statt. Grundsätzlich kann ich Ihnen dazu halt irgendwie sagen, wir nehmen die Kritik der Fachgesellschaften sehr ernst. Sie enthält wichtige Hinweise, um den Klinikatlas zu verbessern. Das Prinzip halt eben Kritik aufzunehmen und darauf zu reagieren, gehört ja zum Selbstverständnis dieses Projekts. Das ist als ein lernendes System angelegt. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich so, Projekt, der Klinikatlas kann nur so gut sein wie die Daten, die wir halt tatsächlich auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und insofern, das wird kontinuierlich weiter verbessert. Und das ist eigentlich, was ich Ihnen dazu sagen kann. Aber wir haben nicht vor, den Klinikatlas abzustellen, wie die Länder es gefordert haben.
Und eine Nachfrage. Ist aus Ihrer Sicht denn momentan die Zuverlässigkeit der Angaben gewährleistet?
Die Ausweisung der ausgewählten Zertifikate, die beruht ja auf Daten, die von den Zertifikatsherausgebern bereitgestellt wurden. Wenn es da zu fehlerhaften Darstellungen kommt, wird halt eben der Kontakt zu den Herausgebern gesucht. Und sollte das Bundesministerium für Gesundheit aktualisierte Daten erhalten, werden wir diese selbstverständlich bei einem neuen Datenimport dann auch berücksichtigen. Also, Herr Steinkohl, ich sagte Ihnen ja gerade, der Klinikatlas ist immer nur so gut wie die Daten, die wir halt eben bekommen. Und sollten sich halt eben Änderungen ergeben oder sollten wir auf Änderungen hingewiesen werden, dann werden diese halt eben auch eingefügt. Ja.
Herr Jung.
Zurück.
das heißt, Sie pflegen im Zweifel auch falsche Daten ein. Das ist ja jetzt der Vorwurf von den Fachgesellschaften. Und Sie meinen gerade, Sie nehmen die Kritik ernst. Welche Kritik nehmen Sie an von den Fachgesellschaften und welche nicht?
Herr Jung, ganz kurz. Es geht ja nicht um jetzt irgendwie eine qualitative Einschätzung, sondern es geht ja tatsächlich um quantitative Daten, die wir halt eben zur Verfügung gestellt bekommen. Und es geht auch teilweise um die Aktualität dieser Daten. Und sobald wir dann halt eben diese Daten zur Verfügung gestellt bekommen, werden wir diese entsprechend auch natürlich einfügen. Also die Kritik, die richtet sich ja häufig dann halt eben daran, dass zum Beispiel eine Klinik sagt, die Daten seien veraltet, ihr habt hier die neuen. Dann werden wir diese entsprechend natürlich auch einfügen.
Aber können Sie mal konkret machen, welche Kritik Sie annehmen von Fachseite und welche nicht? Damit wir mal wissen, wo Sie Handlungsbedarf sehen.
Nochmal, es geht um die Daten und es geht teilweise halt eben um die Aktualität der Daten. Es geht jetzt nicht irgendwie darum, diese Kritik nehmen wir an oder die nehmen wir nicht an, sondern es geht darum, sind die Daten halt eben korrekt oder nicht. Und sollte es da Änderungsbedarf gehen, dann nehmen wir diese Kritik natürlich an.
Wenn jetzt gerade der Sprecher des Gesundheitsministeriums Platz gewechselt hat, gibt es noch weitere Fragen ans Gesundheitsministerium jetzt augenblicklich? Das sehe ich nicht. Dann Herr Warweg, neues Thema.
Herr Fischer, es steht nach wie vor der Vorwurf im Raum, dass Außenministerin Baerbock beim Demokratiefest am 26. Mai gelogen hat, als sie behauptet hat, sie hätte eine Videosequenz gesehen, auf der man bei laufender Kamera die Vergewaltigung einer Frau durch Hamas-Kämpfer gesehen hat. Sowohl die UN, die verantwortliche UN-Stelle als auch israelische Behörden verneinen ja die Existenz einer solchen visuellen Bestätigung. Da würde mich interessieren, können Sie diesen Vorwurf denn jetzt ausräumen und uns auch sagen, zwecks journalistischer Verifizierung, wann, wo und in Begleitung welcher weiteren Vertreter des Auswärtigen Amtes Frau Baerbock diese Sequenz sich angeschaut hat?
Genau diese Fragen haben Sie meinem Kollegen Christian Wagner ja schon gestellt. Es war auch Gegenstand einer weiteren Bundespressekonferenz. Sie können im Protokoll nachschauen oder schauen Sie sich einfach Ihr eigenes Video an, dann haben Sie die Antworten.
Zusatz? Entschuldigen Sie, mittlerweile hat sich das wirklich zu einer internationalen Krise ausgeweitet. Internationale Medien berichten darüber. Ein IDF-Sprecher hat erst kürzlich erneut gesagt, er kann das nicht bestätigen. Meine Frage war ganz deutlich, wann, wo und in Begleitung welcher weiteren AA-Repräsentanten wurde dieses Video gesehen? Und das hat Herr Wagner letzte Woche weder mir noch dem Kollegen Jessen beantwortet. Deswegen erwarte ich da doch eine Antwort. Ich glaube, es ist journalistisch auch völlig legitim, dass Sie mir sagen, zu welchem Zeitpunkt in welcher Lokalität die Außenministerin dieses Video gesehen hat, das für so viel Furore jetzt sorgt.
Herr Warweg, ich sehe keine Krise und verweise auf das, was mein Kollege gesagt hat.
Der hat aber nichts gesagt.
Das ist Ihre Interpretation. Nee. Aus meiner Sicht hat er auf Ihre Frage geantwortet.
Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann Herr Wackett, neues Thema.
Ja, geht ans Verkehrsministerium. Es gibt eine neue Studie der Leitstelle Ladeinfrastruktur, wo das Ziel von 1 Million Ladepunkten jetzt nicht mehr genannt wird und auch das Ziel von 15 Millionen vollelektrischen Autos 2030 auch reduziert wird auf, glaube ich, 13,4 Millionen. Ist das jetzt sozusagen die neue Leitlinie auch des Verkehrsministeriums? Ich meine, es ist ja eigentlich eine nachgeordnete Stelle von Ihrem Haus.
Also zunächst einmal die im Koalitionsvertrag festgelegten Ziele verdeutlichen die große politische Bedeutung und auch das hohe Ambitionsniveau, das die Bundesregierung hat beim Ausbau der Ladeinfrastruktur und beim Hochlauf der Elektromobilität. Und unser Ziel ist ein Aufbau einer flächendeckenden, einer bedarfsgerechten und auch einer nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur. Und zur Erfüllung dieser Ziele ist es nicht ausreichend, lediglich die reine Anzahl der Ladepunkte zu zählen. Ein Normalladepunkt mit einer Ladeleistung von 11 Kilowatt und ein HPC-Ladepunkt mit einer Ladeleistung von mehr als 150 Kilowatt erfüllen unterschiedliche Funktionen und leisten unterschiedliche Beiträge zur Deckung dieses Gesamtbedarfs. Insbesondere muss die Ladeinfrastruktur den lokalen und den regionalen Erfordernissen entsprechen. An der Autobahn und am Arbeitsplatz braucht es unterschiedliche Ladelösungen. Und deshalb begleitet die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur im Auftrag des BMDV den Ausbau und die perspektivischen Ausbauaktivitäten mit kontinuierlichen Datenerhebungen, Analysen und Prognosen und erfasst dabei auch genau solche Kennzahlen, wie ich sie jetzt gerade genannt habe, also Anzahl, Typ, Ladeleistung der öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Und grundsätzlich halten wir an den Zielen, die im Koalitionsvertrag festgelegt wurden, auch fest.
Sie haben ja eben zusätzliche Punkte genannt, aber der Punkt 1 Million Ladepunkte, was ja für die Menschen mit Auto auch wichtig ist, nicht nur die Ladeleistung, kommt dann nicht mehr vor. Und der war ja in der bisherigen Studie noch enthalten. Also ist ja eine überarbeitete Studie jetzt und ist jetzt weggefallen.
Ich habe eigentlich dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Wir halten grundsätzlich an unseren Zielen fest. Wir haben ehrgeizige Ziele beim Hochlauf der Elektromobilität. Man muss sich aber im Einzelnen dann natürlich immer ganz genau anschauen, wie ist der Bedarf tatsächlich. Und ich habe Ihnen ja jetzt gerade den Prozess erläutert, nach welchen Maßstäben der Ausbau der Ladeinfrastruktur geplant wird in Deutschland. Bedarfsgerecht, funktionell und vor allem basierend auf Daten. Und das wird natürlich permanent auch angepasst. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann hatte Frau Ngender noch eine Nachlieferung, dass wir das nicht vergessen.
Genau, danke Herr Jung zu Ihrer Frage von vorhin. Ich dachte erst, Sie beziehen sich noch auf das Thema Wohngemeinnützigkeit, aber Sie meinen ja das Thema Gemeinnützigkeit allgemein, mir jetzt klar wurde. Genau, dazu kann ich Ihnen aber auch nur sagen, dass da die regierungsinternen Abstimmungen noch andauern. Deswegen quasi dann noch ein bisschen um Geduld bitten, da dauern noch die Arbeiten.
Aber dann Zusatz.
Die Arbeitsgruppe sitzt seit Herbst letzten Jahres dran. Wie lange müssen wir da noch warten? Und können Sie mal sagen, welche Staatssekretäre von welchen Ministerien da zusammenarbeiten?
Nee, wie gesagt, die laufen regierungsintern. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht über die Zusammensetzung sprechen. Und ich bleibe im Übrigen auch bei dem, was ich gesagt habe. Wir werden dann berichten, wenn es soweit ist.
Und dann hat Frau Steffen auch noch eine Nachlieferung.
Ja, Herr Jessen, tut mir leid, dass ich die Frage vorhin nicht gleich beantworten konnte. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden und beantworte sie jetzt hiermit. Ich lese kurz vor. Nach Schätzungen können sich die Steuererleichterungen je nach aktueller Steuerlast auf 1 bis 2.000 Euro pro Wohnung und Jahr belaufen. Beispielhaft durchschnittliche jährliche Ersparnis bei der Körperschaftssteuer im langfristigen Vergleich zu einem unter Marktbedingungen agierenden exemplarischen Referenzunternehmen. Ein Unternehmen mit 300 Wohnungen könnte demnach rund 500.000 Euro pro Jahr einsparen und beispielsweise für die Reduzierung der Miete und Investitionen, Sanierung etc. nutzen. Das hatte ich schon gesagt. Sie finden das auch auf unserer Homepage und da auch nochmal weiterführende Informationen.
Provoziert das irgendeine Nachfrage jetzt? Offenbar nicht. Dann neues Thema, Herr Lange.
Ich habe eine Frage ans Umweltministerium. Und zwar geht es ums Thema Hochwasser. Frau Lemke hat am Montag angekündigt, es brauche ein neues Hochwasserschutzgesetz und sie sei in Gesprächen mit den Ländern. Was sind denn bitte die Punkte, die da jetzt gerade besprochen werden? Danke.
Genau. Das neue Hochwasserschutzgesetz, auf das Sie sich beziehen, hat seinen Start genommen nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal 2021. Also die Diskussion, dass man ein neues Gesetz erarbeiten will. Und diese Diskussion fand statt in der zuständigen Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser. Und es geht konkret darum, den rechtlichen Rahmen des Hochwasserschutzes noch zu verbessern. Und jetzt ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Insofern kann ich Ihnen jetzt da auch nicht in jedes Detail der laufenden Arbeiten und Abstimmungen Einblick geben. Aber was ich sagen kann, ist, dass es beispielsweise um die Festsetzung von, also die klarere Regelung der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten gehen soll. Und die bestehenden Regulierungen für solche Gebiete geändert werden sollen. Es sollen auch konkrete Anforderungen für das Management von Starkregen vorgesehen werden und dadurch die Risikovorsorge und der Bevölkerungsschutz vor Ort verbessert werden.
Darf ich noch einen Zusatz stellen?
Bitte?
Weil Sie die Überschwemmungsgebiete angesprochen haben. Es gibt ja im Hochwasserschutzgesetz 2, das aktuell gilt, schon Bestimmungen, was diese Gebiete angeht, also auch das Stichwort Gefahrenkarten im Ahrtal hat sich gezeigt, dass diese Karten, das sind Auskünfte der Behörden vor Ort, noch gar nicht fertig sind. Also wird das bestehende Gesetz überhaupt überprüft? Können Sie sagen, ob es wirkt? Also würde es vielleicht umgekehrt gefragt mehr Sinn machen, die bestehenden Vorschriften anzuwenden, bevor man jetzt wieder ein neues Gesetz macht?
Also nach meinem Verständnis wird dieses neue Hochwasserschutzgesetz eben eine Novellierung sein. Also schon auch das letzte, also es handelt sich hier, um es jetzt mal technisch zu benennen, um das Hochwasserschutzgesetz 3. Schon das Hochwasserschutzgesetz 2 hat eben bestehende Regelungen im Wasserhaushaltsgesetz beispielsweise geändert. Also es geht tatsächlich jetzt nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern auf bestehenden aufzusetzen, aber es eben in Erfahrung, im Lichte Lessons learned aus früheren Katastrophen und eben Hochwasserereignissen zu lernen und entsprechend den Erkenntnissen zu verbessern. Und was ich vergessen hatte zu erwähnen, das würde ich gerne noch ergänzen, dass wir dieses neue Hochwasserschutzgesetz noch in diesem Jahr im Kabinett verabschieden wollen.
Herr Jung, war das noch eine Frage dazu?
Zimmermann, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das Umweltministerium direkt zuständig ist, aber es geht um das AKW Biblis. Da gibt es offenbar eine dramatische Situation aufgrund des Hochwassers. Haben Sie da eine Einschätzung von Bauern, deren Gebiete umherum, deren landwirtschaftlichen Flächen überflutet wurde, sagen, es wurde beim Rückbau des AKW gefuscht, irgendwie die Türme des AKWs wurden falsch abgerissen. Und können Sie was sagen, wie gefährlich diese Wassermassen jetzt auf dem AKW-Gelände sind?
Sie haben ganz gut eingeleitet mit dem Punkt, inwiefern wir da zuständig sind. Also zuständige Atomaufsichtsbehörde ist wie immer die Landesbehörde. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung sich schon dazu geäußert hat, dass die Sicherheit aller standortnahen, Standort meint AKW-Standort, Zwischenlager gewährleistet ist. Was jetzt genau den Punkt betrifft mit quasi Kritik oder Vorwürfen von Bauern mit benachbarten Feldern. Dazu habe ich keine Erkenntnisse im Detail. Ich gucke gerne, ob ich da was nachreichen kann. Aber in erster Linie müssten Sie sich da an die zuständige Landesatomaufsicht in Hessen wenden.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann neues Thema, Herr Kollege.
Meine Frage geht ans Auswärtige Amt. Wie sehen denn die Pläne für die deutsche Beteiligung an einer Gaza-Schutztruppe im Rahmen des Biden-Plans aus?
Ich glaube, zunächst geht es ja darum, dass wir uns darum bemühen, gemeinsam mit unseren Partnern zunächst mal den Drei-Stufen-Plan, den den Präsident Biden in seiner Rede vorgestellt hat und der den israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe und eine Geiselfreilassung aufgreift, umzusetzen. In diesem Zusammenhang stellen sich natürlich viele weitere Fragen, zum Beispiel, wie wir gewährleisten können, dass Israels Sicherheit nicht mehr von der Hamas gefährdet werden kann. Und in dem Zusammenhang hat die Außenministerin gesagt, dass das auch eine internationale Verantwortung ist, der wir uns alle stellen müssen.
Aber bedeutet dann auch, also konkrete
was irgendwie Umfang, Zeitrahmen oder auch die internationale Abstimmung angeht, sind Sie noch nicht, auch wenn der Plan jetzt auf dem Tisch liegt von beiden?
Nee, ich glaube, der erste Schritt ist ja erstmal, dass die Pläne angenommen werden. Und das ist eine Vereinbarung über einen humanitären Waffenstillstand gibt oder eine humanitäre Feuerpause, der dann in einen permanenten Waffenstillstand übergeht. Und dann ist einer der Punkte, die sicher noch zu klären sein werden, wie die Sicherheit im Gazastreifen und die Sicherheit Israels vor der Hamas sichergestellt werden kann. Da gibt es Gespräche auf internationaler Ebene über Themen wie internationale Schutzpräsenzen, aber das ist alles derzeit noch auf der Gesprächs- und Diskussionsebene, so dass ich Ihnen hier keine Details dazu nennen kann.
Herr Jessen?
Herr Fischer, haben Sie die Kritik am deutschen Begriff Schutztruppe zur Kenntnis genommen und verarbeitet? Das ist, glaube ich, eine sozusagen korrekte Übersetzung aus dem Englischen, aber er hat eben in der deutschen Sprache eine eigene Bedeutung. Schutztruppe als Begriff hat eine koloniale Vergangenheit. Ist das von daher richtig, den Begriff einfach so zu verwenden?
Ich habe ihn gerade auch nicht verwendet. Aber ich glaube, wie Sie zu Recht sagen, es gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Er wird in verschiedenen Kontexten verschieden aufgefasst. Und ich glaube, dabei würde ich es belassen.
Ich glaube, die Ministerin hatte ihn mal verwendet. Deswegen
das
die Frage
sein.
An Sie als Sprecher.
Dann Herr Warbeck dazu.
Ja. Im Themenkontext Gaza und Aussagen von Frau Baerbock. Frau Baerbock hatte ebenfalls am 26. Mai erklärt, dass Deutschland keinerlei Waffen an die israelische Armee liefern würde, mit denen Kindern in Gaza getötet werden. Jetzt hat Deutschland ja allein 2023 um die 3000 Stück Panzerabwehrwaffen geliefert, ein Großteil davon vom Typ Matador. Die Hamas besitzt bekannterweise keine Panzer und es gibt wirklich unzähliges verifiziertes Videomaterial, die zeigen, wie israelische Soldaten mit dem Matador auf zivile Infrastruktur zielen und diese auch zerstören. Da würde mich wissen, vor dem Hintergrund dieser Aussage von Frau Baerbock, auf welcher Informationsgrundlage kann Frau Baerbock denn ausschließen, dass bei diesem Einsatz, dem verifizierten Einweis von Matador gegen zivile Infrastruktur im Gazastreifen, keine Kinder getötet wurden?
Ich glaube, die Äußerungen der Außenministerin stehen erstmal für sich. Und im Übrigen haben wir ja die Lieferungen offengelegt gegenüber dem Internationalen Gerichtshof und da kann sich jeder darüber informieren.
Herr Kollege? Oder war das eine Zusatz jetzt?
Das war nur eine Zusatzfrage. Dann ergiebig bitte. War die Antwort ja nicht, aber die Außenministerin sagt, wir liefern keine Waffen, also sehr grundsätzlich, mit denen Kinder getötet werden können. Jetzt gibt es, wie ich das dargelegt hatte, diesen massiv belegten Einsatz der Matador-Waffe. Der Name spricht ja schon für sich. Ich habe Ihre Antwort, ehrlich gesagt, hat sich mir nicht erschlossen. Können Sie mir bitte sagen, auf welcher Informationsgrundlage die Außenministerin so absolut ausschließen kann, dass dabei auch Kinder getötet werden?
Ich müsste die Zitate sehen, aber ich glaube, es ging darum, was wir jetzt liefern. Und momentan sozusagen gibt es in diesem Zusammenhang keine Lieferungen, die Sie erwähnt haben. Es gab die Lieferungen sind sozusagen, das haben wir auch öfter hier besprochen, geht ja auch aus den EGH-Beschlüssen hervor. Es gab eine Steigerung der deutschen Lieferungen direkt nach dem 7. Oktober. Die sind dann zurückgegangen und seit Beginn dieses Jahres hat es praktisch keine Waffenlieferungen mehr gegeben.
Herr Kollege?
Ja, danke schön. Im weitesten Sinn eigentlich auch zum Gaza.
Ich glaube vielleicht, um das zu ergänzen, ich versuche mich gerade noch daran zu erinnern, was sie gesagt hat. Und sie hat sowas gesagt, sie kann nichts stoppen, was wir nicht liefern.
Ja, danke schön. Ich habe eine Frage zum Internationalen Gerichtshof, Strafgerichtshof. Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf zugestimmt, dass der Sanktionen gegen Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs vorsieht, wegen dem Antrag gegen den Staatsanwalt. Das liest sich so, dass man auf den Internationalen Strafgerichtshof Druck ausüben will und gedroht wird. Sieht die Bundesregierung das anders und wie bewertet die Bundesregierung die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses?
Der Internationale Strafgerichtshof ist eine unabhängige Behörde. Sie wissen, wir sind der zweitgrößte finanzielle Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs, was auch, glaube ich, ein guter Maßstab dafür ist, wie wir zu dem Internationalen Strafgerichtshof stehen. Wir haben die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses gesehen. Sie muss aber noch durch den Senat. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn wir, wie viele andere, davon ausgehen, dass sie den Senat nicht passieren wird.
Dann hatte ich noch Herrn Tufik Nier und dann Herr Jung noch.
Herr Fischer, die UN-Welternährungsorganisation FAO hat heute gewarnt, dass bis Mitte Juli mehr als 1 Million Menschen in Gaza dem Hungerstod ausgesetzt sind. Hätte ich eine Reaktion dazu?
Ich habe diese Warnung noch nicht gesehen, aber was Sie ja wissen und was wir hier immer wieder gesagt haben, ist, dass die humanitäre Situation im Gazastreifen katastrophal ist und dass wir deshalb mit ganzer Kraft daran arbeiten, neue Zugangswege nach Gaza zu öffnen und die Bevölkerung dort mit humanitärer Hilfe zu versorgen. Und denn da hat es Rückschritte gegeben. Rafah ist der Grenzübergang Rafah ist geschlossen. Kerem Shalom scheint wieder offen. Dafür gibt es neue Möglichkeiten im Norden für die Versorgung über die beiden Grenzübergänge Erez. Was, glaube ich, unbestritten ist, ist, dass die Lage für die Zivilbevölkerung extremst schwierig ist und wir deshalb mit den Partnern weiter daran arbeiten, mehr Hilfe reinzubekommen. Und unser Appell auch an die israelische Regierung ist, den Gazastreifen mit Hilfsgütern zu fluten.
Dann Herr Jung.
Ja, zwei Aspekte. Zum einen, weil die Bundesregierung gegen staatliche Desinformation vorgeht. Es gibt von Haaretz, der israelischen Tageszeitung, Berichte, dass das Ministerium für Diaspora eine Propaganda- und Desinformationskampagne an amerikanische Gesetzgeber, also Mitglieder des Kongress, gestartet hatte die letzten Monate. Und da alle möglichen Mittel verwendet hatte. Kennen Sie die Berichte und wissen Sie, ob es auch Desinformationskampagnen seitens Israels in Deutschland beim Bundestag gibt? Und dann hätte ich noch eine andere Frage.
Ja, ich kenne diese Berichte nicht und sagen kann Ihnen deshalb Ihre Frage auch nicht beantworten, weil mir ist jetzt keine Desinformationskampagne in der Weise, wie Sie sie beschrieben haben, gegenüber dem Bundestag bekannt. Aber das müssten Sie im Zweifelsfall auch die Vertreterinnen und Vertreter des Bundestags fragen.
Ja, oder das im Ministerium. Herr Bestreit, ich hatte mal eine Frage, weil Sie ja bekannt gegeben hatten, dass Herr Scholz mit Herrn Netanyahu telefoniert hatte, damit er das diesen Proposal annimmt. US-Präsident Biden hatte diese Woche ein Interview gegeben, wo er gesagt hatte, dass er versteht, wenn Menschen glauben, dass der israelische Premierminister den Krieg im Gazastreifen aus eigenen politischen Gründen hinauszögere und dass Menschen allen Grund haben, diese Schlussfolgerung zu ziehen. Sieht der Kanzler das auch so? Oder widerspricht
er dem US-Präsidenten? Die Äußerungen des US-Präsidenten stehen für sich und wir kommentieren Äußerungen anderer Staats- und Regierungschefs grundsätzlich nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich eine solche Äußerung des Bundeskanzlers bislang nicht gehört habe. Das ist vielleicht auch Teil Ihrer Antwort.
Herr Fischer, wie sieht das die Außenministerin? Wird aus Ihrer Sicht der Krieg hinausgezögert aus eigenen politischen Gründen, Herr Netanyahu?
Für mich gilt dasselbe wie für den Regierungssprecher. Ich würde diese Äußerung nicht kommentieren, aber klar ist doch für uns alle, dass das Leid der Menschen in Gaza so schnell wie möglich enden muss und dass es so schnell wie möglich einen humanitären Waffenstillstand braucht, damit, wir haben gerade darüber gesprochen, ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt und damit die Geiseln freikommen. Und das ist das, woran wir seit Monaten arbeiten.
Ich habe jetzt noch Herrn Warbeck und Herrn Jessen, dann schließe ich das Thema, weil ich habe hier auch noch eine ganze Liste von anderen Themen, die wir bearbeiten müssen.
Herr Hebestreit, nur eine ganz kurze Verständnisfrage. Am 15. Mai hatte Ihr Stellvertreter, Herr Büchner, hier noch erklärt, dass der Kanzler vollumfänglich davon ausgeht, dass Israel sich bei seinem Vorgehen in Gaza an das Völkerrecht hält. Jetzt ist grob ein Monat vergangen. Bleibt der Kanzler denn nach wie vor bei dieser Aussage, dass er vollumfänglich daran glaubt, dass Israel sich in Gaza ans Völkerrecht hält?
Der Bundeskanzler ist überzeugt, dass Israel alles tut, um sich an das Völkerrecht zu halten. Es gibt Vorfälle, die kritisierbar sind. Die werden auch in Israel unter anderem durch eine Untersuchung, die uns hier auch in der vergangenen Woche beschäftigt hat, gerade aufgeklärt oder untersucht. Und die Ergebnisse muss man abwarten. Da geht es, glaube ich, um die grundsätzliche Haltung. Und das sehen wir weiterhin so, ja.
Herr Jessen.
Herr Fischer, weil Sie eben den Appell an die israelische Regierung erwähnten, Hilfslieferungen zu ermöglichen. Vor wenigen Tagen wurde in der Knesset ein Gesetzentwurf diskutiert in einem Preliminary Reading, der die UNRWA als terroristische Vereinigung klassifiziert sehen will und auch jeglichen Verbot von UNRWA-Aktivitäten auf dem von Israel besetzten Gebiet verbieten würde. Was bedeutet das für Ihren Appell oder für die Perspektive umfänglicher humanitärer Hilfe?
Also erstens kennen Sie unsere Position zu UNRWA. Sie ist ganz sicher keine terroristische Vereinigung, sondern eine von den UN eingesetzte internationale Organisation, deren wichtige Arbeit die internationale Gemeinschaft unterstützt. Und sie verfügt derzeit als eine der wenigen Organisationen überhaupt über die logistischen Voraussetzungen, die Menschen in Gaza weiter mit Hilfe zu versorgen. Und wir haben das gerade schon einmal gesagt, die israelische Regierung ist in der Pflicht, die Versorgung der Menschen in Gaza zu ermöglichen. Und das wird nicht ohne UNRWA funktionieren. Deshalb sehen wir dieses Gesetzesvorhaben, das die Arbeit der UNRWA gefährdet, auch mit größter Sorge.
Haben Sie diese Sorge konkret gegenüber dem Gesetzesentwurf auch der israelischen Regierung so kommuniziert?
Sie können davon ausgehen, dass wir zu allen relevanten Themen mit der israelischen Regierung in Kontakt stehen, und dieses Thema gehört sicher dazu.
Dann, Frau Kollegin, neues Thema.
Ja, danke schön. Maja Dercer, RTV Slowenien, öffentlich-rechtlich. Slowenien hat gestern Abend Palästina als Staat anerkannt, so wie mehrere Länder zuvor. Und sie sagen alle, dass sie damit nicht Hamas legitimieren. Wie steht die Bundesregierung zu der jüngsten Anerkennung? Danke.
Auch das Thema hatten wir hier schon unlängst, als weitere drei andere europäische Länder diesen Schritt gegangen sind. Wir gehen diesen Schritt nicht. Wir sehen eine Zwei-Staaten-Lösung als die Lösung für den Nahostkonflikt. Das ist perspektivisch, eine Langfristperspektive. Und am Ende muss es eine verhandelte Lösung geben, die von allen Seiten akzeptiert ist. Sonst wird es nicht funktionieren. Und ich habe, glaube ich, auch gesagt, dass es keine Abkürzung bei diesem Weg gehen wird. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass es einzelne Länder oder eine Reihe von Ländern gibt, die das anders beurteilen. Aber die Bundesregierung, die Bundesrepublik bleibt bei ihrer Haltung. Und die ist klar, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben, an deren Ende der unabhängige palästinensische Staat stehen soll.
Das passte ja dann doch noch zum Thema. Dann jetzt aber ein neues. Frau Buschow, bitte.
Genau, das Thema ist die Diskussion um Abschiebung nach Afghanistan. Vielleicht eine Frage an Herrn Kall, gerne auch ergänzend Herrn Fischer. Diese Prüfung, von der seit gestern die Rede ist, wie lange wird diese Prüfung ungefähr andauern? Und nimmt diese Prüfung allein das Innenministerium vor oder beteiligt man da wie auch in der Vergangenheit das Auswärtige Amt, also nicht nur für die Frage nach der Lage im Land, sondern auch nach der praktischen Umsetzung? Und dazu vielleicht noch gerne Wissensfrage, wenn ich darf, über wie viele Leute redet man da? Also wie viele ausreisepflichtige Afghaninnen und Afghanen leben in Deutschland und wie viele davon sind verurteilte Straftäter?
Okay, dann fange ich gerne mal an, das auch gerne etwas in den Kontext setzen. Die Bundesinnenministerin hat sich ja gestern auch hier in der Bundespressekonferenz auf Nachfragen dazu geäußert. Aber einmal vielleicht vorab sagen, die Abschiebung von Gefährdern und schweren Straftätern. Es geht ja ausschließlich um diese Gruppen von Personen, Gefährder und schwere Straftäter im Bereich Islamismus, islamistischer Gewalt, Extremismus, Terrorismus. Über diese Personen reden wir und wir prüfen seit geraumer Zeit, also mindestens seit der furchtbaren Tat in Brugstedt. Auch damals hat die Bundesinnenministerin sich schon dazu geäußert und seit mehreren Innenministerkonferenzen, wie Abschiebungen solcher Gefährder, von denen Anschläge drohen in Deutschland und schwerer Straftäter heißt Gewalttäter, wieder möglich sind, und zwar sowohl nach Afghanistan als auch nach Syrien, mit all den Schwierigkeiten, mit denen das verbunden ist, die wir auch immer betont haben. Aber trotzdem ist es aus Sicht der Bundesinnenministerin zwingend, diese Möglichkeiten zu prüfen, um Personen, von denen eine erhebliche Gefahr für Menschen in Deutschland und für die öffentliche Sicherheit ausgehen, auch aus Deutschland abschieben zu können. Insofern ist das kein neues Thema. Und eines, was wir schon seit einiger Zeit prüfen und wozu wir natürlich immer im guten Kontakt sind mit dem Auswärtigen Amt, das ist völlig klar, Herr Fischer kann das ja gleich ergänzen. Schon gesagt, um welche Gruppen es geht. Uns geht es darum, Gefährder abzuschieben, von denen möglicherweise Anschläge drohen in Deutschland. Sie wissen, dass es im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum hier in Berlin eine Gruppe, die AG Status, gibt, die sich nur darum kümmert, Gefährder möglichst aus Deutschland abzuschieben. Da geht es natürlich längst nicht nur um Afghanen. Aktuelle Gefährderzahl etwa 480, das kennen Sie, ungefähr die Hälfte davon in Haft oder im Ausland. Dann bleibt ein beträchtliches Personenspektrum. Da sind auch deutsche Staatsangehörige dabei, aber eben auch andere. Näher äußern wir uns zu den Hintergründen derer, die als Gefährder eingestuft sind, nicht. Zu Straftätern, da müssten Sie die genauen Zahlen bei den Ländern abfragen, weil das wirklich Sache der Länder ist. Die sind immer noch für Rückführungen, für Abschiebungen zuständig. Bei der Frage nach Afghanistan geht es darum, wann die Bundespolizei die Unterstützung für die Länder wieder aufnehmen kann, die der damalige Bundesinnenminister Herr Seehofer einstellen musste nach dem Sturz der damaligen Regierung durch die Taliban im August 2021. Also für uns ist die Frage, wann kann die Bundespolizei wieder Menschen in die Region und auch nach Afghanistan bringen, dann sozusagen als Unterstützung für die Länder, um diese Abschiebungen vorzunehmen. Und vielleicht noch eine Klarstellung, die uns sehr wichtig ist. Es gibt keineswegs ein Entweder-Oder, wird jemand bestraft in Deutschland oder wird jemand abgeschoben. Also bei einem Mörder in Deutschland ist eine Abschiebung frühestens nach 10 Jahren Freiheitsstrafe rechtlich möglich. Das heißt, wenn jemand wegen Mordes in Haft kommt, dann frühestens nach 10 Jahren, das heißt 2/3 der 15 Jahre, die ja in Deutschland als lebenslang, als Mindestmaß gelten. Bei anderen Straftaten, bei Gewalttaten in der Regel 2/3 der Haftstrafe müssen verbüßt sein, bevor eine Abschiebung in Betracht kommt. Das ist dann immer eine Einzelfallabwägung, wie schwer die Straftat ist, wie die Hintergründe des Täters sind. Aber die Haftstrafe muss erstmal in Deutschland in großen Teilen jedenfalls verbüßt werden. Und dann ist die Frage, was passiert mit so jemandem, der eine schwerste Gewalttat begangen hat, islamistische Gewalttat, von denen wir hier reden, nach Verbüßung der Haft. Und da wollen wir, dass es dann eine schnelle Abschiebung gibt. Und bei Gefährdern genauso, da geht es nicht um Haft, sondern das sind ja Personen, von denen wir befürchten, dass sie islamistische Anschläge verüben. Seines Einzeltäter, seines Personen, die dem ISPK oder anderen Terrororganisationen angehören. Und wenn wir das befürchten müssen, wollen wir natürlich alles tun, um das Risiko von Anschlägen in Deutschland zu verringern. Und wenn noch keine Tat begangen wurde, kann man diese Menschen schwierig einsperren oder für etwas bestrafen, was sie noch nicht begangen, aber nur geplant haben. Natürlich werden auch die verfolgt als Mitglieder terroristischer Vereinigungen oder wegen Unterstützung solcher und wegen Anschlagsplänen. Es hat ja auch in letzter Zeit diverse Festnahmen gegeben, insbesondere auch von ISPK-Mitgliedern und Unterstützern, um Anschläge zu verhindern, ist den Sicherheitsbehörden auch gelungen. Und die Abschiebung, die mögliche Abschiebung von Gefährdern ist eben ein Instrument neben der nachrichtendienstlichen Beobachtung, die sehr intensiv erfolgt, neben der Strafverfolgung, neben anderen Maßnahmen, ist das dann ein Baustein.
Ja, ich kann vielleicht ergänzen den einen Punkt, den Kollege Kall gerade hervorgehoben hat, ist ja auch der Ministerin sehr wichtig, nämlich, dass wir es den Opfern schulden, dass die Täter ihre Strafe im Gefängnis verbüßen und nicht in Afghanistan beispielsweise auf freien Fuß gesetzt werden oder möglicherweise, wenn es sich um islamistische Straftäter handelt, dort auch gar noch als Helden gefeiert werden. Es geht darum, dass diese Menschen ihre Strafe hier in Deutschland verbüßen. Alles andere wäre auch nicht vorstellbar. Was Abschiebungen angeht, so ist das, was Herr Kall gesagt hat, ja zu den Zuständigkeiten ja vollständig richtig. Es ist eine Länderzuständigkeit. Die Länder sind für Abschiebungen zuständig. Und das BMI prüft gerade, welche Möglichkeiten bestehen. Und meine, allein, dass die Prüfung länger andauert, zeigt ja schon, dass das keine ganz triviale Frage ist. Auch darauf hat die Ministerin ja gestern hingewiesen. Es sind Fragen rechtlicher Natur zu klären. Es sind Fragen sicherheitlicher Natur zu klären. Und es sind auch logistische Fragen zu klären, wie zum Beispiel die Sicherheit des Begleitpersonals. Und es geht natürlich auch darum, dass wir die Kooperation des Herkunftsstaates brauchen, zum Beispiel bei dem Nachweis, dass eine bestimmte Person auch die Staatsangehörigkeit hat, die sie angibt zu haben, für die Identifizierung oder auch für so banale Dinge oder scheinbar banale Dinge wie die Ausstellung von Passersatzpapieren und oder Pässen und die technische Abwicklung von Rückführungsmaßnahmen. Und das sind Dinge, die Kolleginnen und Kollegen vom Bundesinnenministerium derzeit prüfen. Und wir schauen, wie es da vorangeht.
Darf ich vielleicht meine Frage nochmal, wie lange die Prüfung andauert? Sie haben jetzt gesagt, die dauert schon sehr lange. Ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, auf welches Ergebnis der Prüfung man wartet. Also wenn Sie selber, Herr Kahl, sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für die Bundespolizei ist es im Moment nicht möglich. Es ist die Frage, wann es für die Bundespolizei wieder möglich ist, diese Abschiebung zu begleichen. Ist das nicht irgendwie ein Ergebnis der Prüfung, dass man sagen muss, es geht nicht, oder prüft man jetzt einfach so lange, bis es geht?
Das hängt ja nicht von uns ab, das hängt ja von den Begebenheiten ab, von den Begebenheiten vor Ort, von der Sicherheitslage, von der Frage, kann man Menschen in bestimmte Regionen bringen, wo ihnen eben keine schweren Menschenrechtsverletzungen drohen, wo sie so sicher sind, dass man sie dahin rechtskonform abschieben kann. Das hängt ja davon ab, wie sich die Lage konkret verändert und welche Möglichkeiten es gibt, gegebenenfalls eben in Kooperation mit den Nachbarstaaten solche Abschiebungen auch wieder vorzunehmen. Das hängt ja nicht von uns ab. Insofern wird diese Prüfung sicherlich so lange andauern, bis die Begebenheiten sich so geändert haben, dass man sagen kann, das ist wieder möglich. Die Bundespolizei kann die Länder an der Stelle wieder unterstützen. Ja, und solange wird das auch ganz sicher Thema bleiben. Aber wir forcieren das, weil wir diese Gefahr durch islamistische Täter und Gefährder in Deutschland sehen und verringern wollen und dafür alle Maßnahmen treffen. Wie gesagt, das ist nur ein Baustein. Die ganz wesentlichen Bausteine sind natürlich die nachrichtendienstliche Beobachtung, alle Fäden, die im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum zusammenlaufen. Wir haben diverse Anschläge verhindert, ich will das nochmal sagen. Und die Abschiebung ist eben ein weiterer Baustein. Da geht es auch nicht nur um Afghanistan, sondern selbstverständlich auch um andere Staaten. Es sind auch schon viele Gefährder abgeschoben worden. Sie hatten mich noch gefragt nach den Ausreisepflichtigen. Afghanistan zuletzt laut Ausländerzentralregister 13.396 Ausreisepflichtige, davon geduldete 11.666. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht die Differenz aus dem Kopf bilden, aber damit haben Sie die aktuellen Zahlen.
Dann Herr Jung dazu.
Herr Kahl, Sie meinten gerade Islamisten, es könnte möglich sein, sie in Afghanistan abzuschicken. Gleichzeitig wird ja Afghanistan von einer islamistischen Truppe, einer islamistischen Terrortruppe geführt. Sehen Sie da keinen Widerspruch? Und Herr Fischer, die Ministerin hatte vor einem Jahr noch gesagt, dass die Taliban eine Schreckensherrschaft über Afghanistan haben und Afghanistan in die Steinzeit zurückgefallen sei. Ist das immer noch die Einschätzung Ihres Hauses? Also können wir vielleicht versuchen, Menschen in die Steinzeit zurückzuschieben?
Also Ihre erste Frage an uns nochmal. Uns geht es um islamistische Gefährder, von denen Anschlagsbedrohungen in Deutschland ausgehen oder ausgehen können, und Gewalttäter, die schwere islamistische Gewalttaten verübt haben. Und da geht es uns darum, die Gefahr durch diese Personen in Deutschland zu verringern, ja.
Indem man sie zu den Islamisten nach Afghanistan bringt?
Es afghanische Staatsangehörige sind, indem man sie nach Afghanistan abschiebt, wenn das möglich ist.
Ja, zu Ihrer Frage. Auch die Ministerin kann sich kein neues Afghanistan am Reißbrett entwerfen. Also müssen wir mit den Gegebenheiten umgehen, die wir vorfinden. Und da ist es so, dass die Taliban seit 2021 ein menschenverachtendes Regime errichtet haben. Und Wir alle wissen, dass weiterhin zahlreiche Taliban-Vertreter auf der Taliban-Sanktionsliste der Vereinten Nationen steht. Also es gibt eine eigene Sanktionsliste nur für Taliban bei den Vereinten Nationen, von der Weltgemeinschaft eingerichtet. Und Sie wissen auch, dass die EU im letzten Jahr weitere hochrangige Taliban-Vertreter im Rahmen des Menschenrechts-Sanktionsregimes gelistet hat. Also es geht um ein wirklich grausames Willkürregime, das auch heute von keinem einzigen anderen Land der Welt als rechtmäßig anerkannt wird. Natürlich auch nicht von uns. Und nur um Schlaglichter auf die Lage zu werfen, die Taliban haben die Freiräume für die Menschenrechte, die Freiräume für Frauen, die Zivilgesellschaft drastisch eingeschränkt. Frauen und Mädchen werden systematisch diskriminiert. Die Verfassung ist ausgesetzt. Es gibt kein verlässliches Justizwesen. Es gibt eine Art von Willkürjustiz. Es wird keine formale Rechtsstaatlichkeit angewandt. Und die Taliban haben alle bis dahin bestehenden staatlichen und institutionellen Strukturen weitgehend an ihre religiösen und ideologischen Vorstellungen angepasst. Und auch, das wissen Sie, die wirtschaftliche und humanitäre Lage bleibt unter der Taliban-Herrschaft extrem schwierig. Es sind allein 20 Millionen Menschen in Afghanistan auf humanitäre Hilfe angewiesen, nach Schätzungen der Vereinten Nationen.
Sind das Voraussetzungen für Abschiebungen?
Wie gesagt, das Innenministerium prüft diese Frage.
Bevor wir hier weitermachen, Frau Steffen hatte mich gebeten, dass sie pünktlich um 14:00 gehen kann. Gibt es jetzt noch irgendeine Frage ans Bauministerium? Bauministerium. Bau.
Wohnen, Stadtentwicklung.
Wohnen, Stadtentwicklung. Das ist nicht der Fall. So, jetzt waren wir weiter bei dem, Herr Kalb, Sie wollten doch was dazu sagen.
Genau, weil Sie ja nach den Voraussetzungen der Abschiebung, Frau Buschow, Sie auch nach dem Zeitraum dieser Prüfung gefragt hatten, möchte ich noch eine wichtige Ergänzung machen. Diese Bundesregierung hat ja ein sehr umfassendes Rückführungspaket, Gesetzespaket für mehr und für schnellere Rückführungen auf den Weg gebracht, die der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Und all diese gesetzlichen Änderungen sind jetzt in Kraft. Und die dienten auch gerade dazu, Straftäter und Gefährder schneller abzuschieben. Wir haben die Dauer der Abschiebehaft verdoppelt. Wir haben den Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage verlängert. Wir haben diverse neue Durchsuchungsbefugnisse auch in Unterkünften geschaffen. Wir haben Möglichkeiten geschaffen, Handys auszulesen, andere Ermittlungen damit. Wir haben teilweise Hinweise, die es vorher gab auf bevorstehende Abschiebungen, gestrichen, damit Menschen sozusagen nicht mehr vorgewarnt werden vor einer Abschiebung. Also die Bundesregierung hat eine Vielzahl wirklich sehr restriktiver Regelungen getroffen, die inzwischen alle im Gesetzblatt stehen, gesetzlich gelten, um mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Und Stand jetzt sind wir in diesem Jahr bei +30% im Vergleich zum Vorjahr. Letztes Jahr hatten wir ungefähr 20-25% mehr Abschiebungen, jetzt nochmal 30% über dem Vorjahresniveau. Das heißt, die Bundesregierung arbeitet auch insgesamt intensiv daran, Abschiebungen, und zwar insbesondere von Straftätern, zu forcieren. Und die Zahlen sind deutlich gestiegen.
So, mit Blick auf die Uhrzeit wollte ich nur sagen, dass ich jetzt noch, wir machen das jetzt noch zu Ende, diese Fragerunde, und dann nehme ich die Kolleginnen und Kollegen ran, die heute noch gar nicht mit Fragen zu Wort gekommen sind. Das waren Sie und Sie auch noch, ne? Und dann schauen wir mal, wie weit wir sind, aber ich denke, wir können die Meldungen von diversen Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht mehr abarbeiten, weil wir irgendwann mal auch zum Ende kommen wollen. So, dann hatte ich jetzt Herrn Steiner.
Oder? Ja, ich hatte heute natürlich schon ein paar Fragen, aber
ich habe ja gesagt, wir machen bei dem Thema noch weiter. Und das war jetzt dazu.
Nee, das war nicht dazu.
Dann Herr Jessen.
Und damit ist auch meine angemeldete weitere Frage dann abgegolten. Vor dem Hintergrund, Herr Fischer, wie Sie eben nochmal das Taliban-Regime gekennzeichnet haben, das Bundesaufnahmeprogramm sah ja vor, dass pro Monat bis zu 1.000 Menschen in Deutschland aufgenommen werden, die vom Taliban-Regime bedroht sind. Nach vorliegenden Berechnungen sind aber seit, ich glaube, Oktober 2022 insgesamt nur 400 Menschen im Rahmen dieses Programms nach Deutschland gekommen. Das wäre eine eklatante Untererfüllung der eigentlich beabsichtigten Quote. Wer von Ihnen kann klar machen, woran das liegt, wenn die Zahlen korrekt sind?
Ich glaube, erstmal muss man, glaube ich, festhalten, dass seit dem Fall Kabuls mehr als 30.000 schutzbedürftige Ortskräfte, verfolgte verfolgte zivilgesellschaftliche Akteure, Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die verschiedenen Programme Aufnahme in der Bundesrepublik Deutschland gefunden haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr beachtliche Zahl. Was das Bundesaufnahmeprogramm angibt, gibt es unterschiedliche Gründe, warum in Einzelfällen eine Aufnahme länger dauert. Das liegt zum Beispiel daran, dass den Personen Pässe fehlen und es in Afghanistan derzeit kein Passpapier gibt oder keine Möglichkeit, vernünftige Pässe auszustellen, sodass sich dann die Ausreise von Afghanistan nach Pakistan verzögert. Bis vor kurzem konnten zum Beispiel Kinder auch auf dem Pass ihrer Eltern von Afghanistan nach Pakistan einreisen. Diese Möglichkeit besteht nicht mehr. Das heißt, die Kinder brauchen Pässe. Es gibt aber keine Passpapiere oder nicht ausreichend Passpapiere in Afghanistan. Das verzögert die Ausreise. Und es gibt auch sozusagen Veränderungen weiterer Art in Pakistan, die es erschweren. Anfangs ging es auch noch, dass über das Bundesaufnahmeprogramm über Iran ausgereist wurde. Diese Möglichkeit besteht nicht mehr. Das heißt, es gibt eine Reihe von Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Aber wir sind dabei, die gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium zu bewältigen und die Leute, die Schutz bedürfen, dann auch im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms nach Deutschland zu bringen.
Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Neues Thema, Herr Kollege.
Ich habe zwei Themenkomplexe. Themenkomplex 1 an Herrn Hebestreit. Gestern Abend gab's offensichtlich wieder einen Angriff auf einen Politiker. Gibt es dazu Gedanken des Bundeskanzlers? Gibt es ein klares Statement dazu?
Oder den präzisen Fall, den ich auch nur aus den Medien kenne, hier näher spezifizieren zu können, hat der Bundeskanzler sich ja in den letzten Tagen verschiedentlich geäußert. Ganz zuletzt natürlich durch den schrecklichen Tod des 29-jährigen Mannheimer Polizisten, aber auch als es Übergriffe auf Kommunalpolitiker gegeben hat in Leipzig, aber auch in Dresden war es, glaube ich, und andernorts. Und es ist klar, dass solche Gewalt absolut inakzeptabel ist. Dann müssen wir uns alle entgegenstellen. Wir müssen solche Gewalt ächten und auch klar machen, dass diejenigen, die solche Taten verüben, sei es nun vorsätzlich oder in Diskussionsprozessen, dass so etwas absolut nicht vorkommen darf. Gewalt passt nicht zur Demokratie und gehört hier nicht hin. Wir haben eine friedliche Auseinandersetzung, wir kämpfen mit Argumenten und mit nichts sonst. Und deswegen ist jeder Vorfall, und das sind ja Kommunalpolitiker, wir hatten es bei Polizeibeamten, Rettungskräften, Feuerwehren, wir erinnern uns an die Silvesterfeierlichkeiten der letzten zwei Jahre in Berlin und andernorts, also sind alles Vorfälle, die kritisch zu betrachten sind, gegen die wir uns alle stellen müssen. Da reicht auch nicht ein Appell einer Regierung, sondern das ist uns als Zivilgesellschaft, muss uns das auch alle angehen. Das sind Frauen und Männer, die für uns, für unsere Sicherheit, für die Ordnung, für unseren Schutz eintreten, die für unsere politischen Dinge eintreten, für die politische Sache, um die es geht. Und selbst, ich glaube, noch den letzten Punkt vielleicht, politische Sache, bezieht sich ja auch auf Mannheim. Wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land und man muss die Möglichkeit haben, seine Meinung, unabhängig davon, wie man zu der einzelnen Meinung steht, äußern zu können. Und der Polizist ist dabei getötet worden, als er versuchte, dieses Recht durchsetzen zu können. Und insofern sind all diese Fälle furchtbar und es ist an uns allen, solche Gewalttaten zu ächten, zu verhindern und diejenigen, die sie begehen, so hart das Gesetz es vorsieht, zu bestrafen.
Vielleicht ganz kurz, die Bundesinnenministerin hat auf die Tat gerade reagiert gegenüber der dpa. Das einmal kurz sagen, die Gewalttat gegen einen AfD-Kommunalpolitiker in Mannheim ist scharf zu verurteilen. Es gibt niemals eine Rechtfertigung für Gewalt. Dem Verletzten wünsche ich gute und vollständige Genesung und danke der Polizei für den schnellen Zugriff. So, die Bundesinnenministerin gerade, die Polizei in Mannheim hat sich ja geäußert zum derzeitigen Ermittlungsstand, auch zur Einweisung des Tatverdächtigen in eine Psychiatrie und dem dort aktuellen Ermittlungsstand zu den möglichen Hintergründen, und darauf möchte ich gern verweisen.
Ich habe noch einen zweiten Themenkomplex, und zwar.
Pardon, aber jetzt greifen Sie ein bisschen zu tief in die gebotene Kiste, weil zwei Themen am Stück. Jetzt Frau Kollegin erst.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an das BMI zum Thema Europameisterschaft. Im Zusammenhang mit der WM Katar, die One Love Binde hat sehr viel Missstimmung sowohl bei den Fans wie auch bei der Presse hervorrufen, verursacht. Und vor zwei Tagen hatte die Ministerin gesagt, sie wird jetzt im Zusammenhang mit der Europameisterschaft die One Love Binde tragen. Der Rudi Völler, der Manager von der Nationalelf, hatte das schon beerdigt gehabt und hat gesagt, man sollte sich ausschließlich auf den Fußball konzentrieren. Warum ist das Außenbild so diskrepant zwischen dem DFB und der Ministerin?
Okay, also da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß, weil ich eine solche Äußerung nicht kenne und mich wirklich nicht daran erinnern kann, wo die Bundesinnenministerin das am Montag gesagt haben soll. Also wir gehen dem gerne nach, aber jedenfalls gab es diese Äußerung von uns nicht. Deswegen möchte ich die auch gar nicht kommentieren. Die Bundesinnenministerin war ja gestern hier zusammen mit Herrn Reul, dem NRW-Innenminister, und hat sehr umfassend zu den Vorbereitungen von Bund und Ländern auf die Europameisterschaft, insbesondere was das Thema Sicherheit angeht, Stellung genommen. Und die Lage hier ist ja eine völlig andere als in Katar. Insofern gibt es da überhaupt nichts zu vergleichen. Und es gibt auch überhaupt keine Diskrepanz mit dem DFB, sondern im Gegenteil eine ganz hervorragende Zusammenarbeit jetzt im Vorfeld der Europameisterschaft.
Es gibt einen Artikel März 23 veröffentlicht von Focus Online, wo der Autor gesagt hat, ein Kommentar, endlich hat Rudi Völler die One Love Binde beerdigt. Man sollte sich dann mit dem Menschenverstand eben halt Fußball spielen. Also mir geht es einfach darum, um diese Diskrepanz, weil sie hat gesagt, ich werde ganz selbstbewusst, hat sie gesagt, ich werde meine Binde tragen. Und der Rudi Völler hat schon kommuniziert, dass er das eben halt, diese politische Aspekt im Fußball nicht möchte.
Also nochmals, ich kann mich an eine solche Äußerung der Bundesinnenministerin auch als ihr Sprecher nicht erinnern an diesem Montag. Wir gehen dem gerne nach. Okay. Wir hatten am vergangenen Wochenende Äußerungen, die der Bundesinnenministerin in den Mund gelegt worden sind, denen wir sehr deutlich widersprechen mussten. Insofern passiert das leider gerade häufiger. Dann widersprechen wir dem auch deutlich, und deswegen möchte ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen.
Herr Eckstein.
Eine Frage an das Finanzministerium. Anfang der Woche wurde über die KfW ein größeres Telekom-Aktienpaket verkauft, 2,5 Milliarden Euro etwa. Ich wollte einmal fragen, wie passt das zu den Plänen der Bundesregierung, ja auch zur Absicherung der Rente, ein eigenes Aktiendepot, ein Generationenkapital aufzubauen und dafür Kredite aufzunehmen?
Ja, danke für die Frage. Genau, Sie haben das richtig gesagt. Es wurde im Einvernehmen mit der KfW im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsprozesses eben Aktien der Deutschen Telekom AG verkauft. Das geht auch zurück auf die Einigung bzw. die Verständigung zwischen dem Bundeskanzler, dem Wirtschaftsminister und eben dem Finanzminister, Erlöse aus den Veräußerungen zur Stärkung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn zu nutzen, vom letzten Dezember zur Haushaltsaufstellung 24. Und daneben möchte ich, was vielleicht bei Ihnen in der Frage ein bisschen mitschwingt, den Vorwurf zurückverweisen, dass hier ja vielleicht irgendwie falsche Maßnahmen getroffen werden. Der Bund geht hier einer sehr maß- und verantwortungsvollen Privatisierungspolitik nach.
Eine Nachfrage: Wäre es finanziell aber nicht besser, anstatt Kredite aufzunehmen, um dann gegebenenfalls wieder Telekom-Aktien zu kaufen, dass man, wenn schon Aktien im Besitz sind, die transferiert, auch um Bankgebühren etc. zu sparen?
Also ich kann jetzt, wie gesagt, auf Ihren Vorschlag oder die Überlegung jetzt nicht weiter eingehen. Wie gesagt, es wird ja alles so, dass es wurde im Einzelnen genau geprüft, welche Schritte hier gegangen werden, und man hat sich eben auf diese Veräußerung geeinigt, und dabei möchte ich es jetzt erstmal belassen.
Dann sind wir mit Blick auf die Uhrzeit durch. Ich weiß, dass ich noch mehrere Kollegen Fragen hatten, aber ich würde jetzt gerne zum Ende kommen. Bitte doch alles offene bilateral klären bzw. mit in den Freitag nehmen. Dankeschön.